Ja, wie gut ist es auch als Gemeinde Familie zu sein, gemeinsam Dinge auch zu bewegen, zu tragen, miteinander zu erleben. Das ist Stärke, die Gott uns schenkt. Und um Familie geht es auch heute Morgen. Das Thema der Predigt heute ist eine heile oder eine heilige Familie. Ausrufezeichen oder vielleicht eher Fragezeichen. Familie ist etwas, das wir uns nicht aussuchen können. Natürlich, wenn du einen Partner suchst, dann hast du eine Wahl. Aber gleichzeitig gehörst du ja schon zu einer Familie. Und auch was daraus erwächst, hast du nicht in deiner Hand. Familie ist etwas, das einfach zum Leben dazu gehört. Und deshalb ist Familie auch eine Lebensaufgabe. Du wirst immer in irgendeinem Kontext in Familie eingebunden sein und Teil von Familie sein, wie immer sich das auch gestaltet. In der Familie, da feiert man sich und da feiert man gemeinsam. In der Familie, da wird man gesehen, da wird man ermutigt, da wird man wahrgenommen, da reibt man sich aber auch, man streitet auch mal. Und trotzdem ist Familie ein enormer Schutzraum, wo Leben sich entfalten und Leben gestaltet werden kann. Warum? Weil ich einfach auch sein darf. Sein darf, so wie ich bin, mit meinen Ecken, Macken und Kanten und gleichzeitig, obwohl ich angenommen bin, auch im Familienkontext herausgefordert werde, zu wachsen, mich zu verändern. Und Menschen im Familienkontext, sie lernen Sozialkompetenz, sie lernen, wie leben wir in dieser Gesellschaft. Und deshalb ist Familie etwas Großartiges. Ich liebe Familie. Ich bin so dankbar, Teil einer Familie zu sein, meiner engen Familie, aber auch darüber hinaus Teil von Familie zu sein. Vielleicht nimmst du das gar nicht so positiv wahr. Vielleicht ist dieses Thema für dich mit ganz viel Schmerz behaftet. Vielleicht hast du gedacht, oh, bei diesem Thema, ich komme lieber gar nicht, weil es ist so viel in meinem Leben, was gar nicht nach heil und heilig klingt im Kontext von Familie. Dann möchte ich dir trotzdem Mut machen, dass du dich mit mir auf den Weg machst durch die Bibel zum Thema Familie und gleichzeitig, dass du das eine wahrnimmst. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann gehörst du zur besten Familie schlechthin. Du gehörst zu Gottes Familie. Und was kann es für dich Besseres geben, als zu Gottes Familie zu gehören, wo du weißt, dieser vollkommene, allmächtige Gott, der so etwas Wunderbares für uns im Leben vorbereitet hat, dieser Gott, er ist das Vorbild und das Exzellente, das schlechthin Vollkommenste, wenn es um Familie geht. Er lebt diese Einheit in der Dreieinigkeit und wenn wir nur mal an Gott, den Vater, denken, dann wird er uns in der Bibel gezeigt als ein guter, liebevoller, barmherziger Vater. Gleichzeitig ist Gott auch wie eine Mutter. Die Bibel beschreibt Gott so: Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Und da merken wir, Teil von dieser Familie Gottes zu sein, das ist etwas Geniales. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Du darfst Teil der Familie Gottes sein. Sag Ja zu dem, was Jesus für dich getan hat. Mach dich mit diesem Jesus und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist auf den Weg und du gehörst zur besten Familie, die es gibt. In Gottes Familie, da ist ein Platz für dich. Das sollst du wissen heute Morgen. Und dieser Gott, und das steht über diesem ganzen Thema Familie, heile, heilige Familie, da steht für mich diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die im Psalm 103 sehr schön beschrieben wird. Barmherzig und gnädig ist der Herr und von großer Güte. Ich glaube, nur im Wahrnehmen dieser Wahrheit lässt sich Familie leben, gestalten und auch immer wieder neu beginnen. Du stellst dir vielleicht die Frage bei diesem Thema, wie schneide ich da ab, wenn es um Familie geht, wenn es um meine Rolle in Familie geht. Du kommst vielleicht zu dem Schluss, zu dem ich gekommen bin: Wir sind keine heile Familie. Wir sind keine heilige Familie. Sicher anders. Heilig bedeutet zunächst einmal anders. Aber heilig im Sinne von vollkommen? Nein, weit gefehlt. Warum nicht? Weil ich nicht heil bin. Und weil ich nicht heilig und vollkommen bin. Heilig im Sinne, was Gott mir geschenkt hat, ja. Aber in meiner eigenen Persönlichkeit entdecke ich unendlich viele Schwächen, Macken und Kanten. Und die hat meine Familie auch erlebt. Wir haben 4 Kinder im Alter zwischen 28 und 36 Jahre. Das heißt, so die intensive Phase, wo die Familie zu Hause um einen Tisch sitzt, die ist vorbei. Das sind Highlights, wenn die geschehen. Und gleichzeitig weiß ich etwas von dem, was es heißt, Teil von Familie zu sein, auch Teil von einer großen Familie zu sein. Und auf der einen Seite ist es etwas, das du total feierst. Ich bin dankbar für unsere 4 genialen Kinder, bin dankbar für 2 liebevolle Schwiegertöchter, freue mich darauf, dass wir im Sommer einen Schwiegersohn dazu bekommen werden, bin dankbar für unsere Enkeltochter, die 2 Jahre alt ist. Ich genieße Familie. Gleichzeitig verbinde ich mit Familie auch Schmerzpunkte. Schmerzpunkte von Dingen, die nicht so sich entwickelt haben, wie gehofft, gewünscht, gedacht, geplant. Aber ganz viele Schmerzpunkte, vor allem auch, wenn ich an mich selber denke, eben, ich bin nicht heil und nicht heilig. Und ich denke, die größten Herausforderungen für mich waren immer wieder diese Momente, auch wo ich zu meinen Kindern gehen musste, weil ich innerlich gespürt habe, du bist so daneben gelegen. Es hilft nur eins, zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich daneben benommen. Und das sind herausfordernde, aber so wichtige Momente, dass wir wahrnehmen, wir selbst sind eigentlich Teil des Ganzen. Nicht so sehr der andere sollte, müsste, könnte, wenn er denn nur würde. Nein, es fängt bei mir an. Was kann ich dazu beitragen? Du steckst vielleicht mittendrin in dieser heißen Phase der Kindererziehung. Da lässt sich das manchmal ganz schwer beurteilen. Ich habe den Vorteil, ich kann ein bisschen zurückschauen und ich kann dir Mut machen. Bleib dran, gib dein Bestes, mehr musst du nicht, aber gib nie auf. Das war das Thema letzten Sonntag. Vielleicht hast du manchmal Fragen, oh, wie umarme ich denn diesen Kaktus oder wie auch immer. Ja, es ist ja manchmal so herausfordernd, in Familie drin zu stehen. Und vielleicht denkst du, ich genüge diesem Anspruch nie und nimmer. Ja, ohne Frage. Die Bibel hat Werte. Gott hat eine Vorstellung. Gott hat das Beste für uns erdacht. Und Gott hat ganz viel zu sagen zum Thema Mann und Frau, Kindern, zu den Generationen. Und wenn du das liest in der Bibel, dann entdeckst du aber auch da so viel Ehrlichkeit, weil du entdeckst auch so viel Zerbruch, du entdeckst so viel Unvollendetes und Unvollkommenes. Du entdeckst, oh, da waren auch nicht alle heil und die waren auch nicht alle heilig. Und es sind spannende Geschichten, die das Leben schrieb, die Familiengeschichten der Bibel. Das ist ein fast unerschöpfliches Thema. Warum? Weil Gott mit uns Menschen unterwegs ist, mitten in den Situationen, wo wir in dieser Welt leben und eben auch nicht vollkommen uns verhalten. Und mir macht es unwahrscheinlich viel Mut, wenn Gott es zulässt, dass diese Geschichten in der Bibel stehen und dass Gott mit diesen Menschen doch irgendwo auch zu seinem Ziel gekommen ist und vor allem einen guten Weg mit ihnen hatte, das macht mir Mut. Und das darf auch dir Mut machen. Wenn du vielleicht Zerbruch oder Leid oder Hoffnung hast und auch vielleicht nicht erfüllte Hoffnung, dass du wahrnimmst, Gott ist da mittendrin in dem, was du noch nicht heil und heilig empfindest. Ich will jetzt gar keinen Streifzug durch die Bibel machen an diesem Thema, aber du kannst mal darüber nachdenken, lest nur mal die Geschichte der Patriarchen, dieser Erzväter, fang mal an ab 1. Mose 12 und du denkst, oh, das ist spannender wie jeder Sonntag oder sonstige Krimi, ja, was du da alles so liest und wahrnimmst. Ich möchte eigentlich mal bei einem Paar bleiben, weil das so ein Anschauungsbild sein kann, wenn wir uns einfach mal Isaac und Rebekka herausnehmen. Deren Geschichte kannst du nachlesen ab 1. Mose Kapitel 24. Isaac, der verheißene Sohn Abrahams. Und ohne Frage, wenn du die Geschichte liest, gerade mal dort anfängst im 24. Kapitel des Buches Genesis, dann entdeckst du, da war Gottes Hand von Anfang an dabei. Dass diese beiden sich gefunden hatten, das war nicht von ungefähr. Tausende von Kilometern voneinander entfernt, aber Gott hatte einen Weg. Und das Ganze beginnt so romantisch. Wenn es dir nicht vertraut ist, lies es einfach nach. Ich spare mir die Details, aber bleib bei ein paar markanten Punkten. Da ist der Isaak am Abend erbetet. Und als er die Augen öffnet, da sieht er, wow, da kommt eine traumhaft hübsche Frau. Rebekka war sehr, sehr schön, auch in den späteren Jahren ihres Lebens. Das hat auch wieder zu Problemen oder Ängsten geführt, aber auf jeden Fall eine wunderschöne Frau. Und er weiß, das ist die für ihn Bestimmte. Und so beginnt alles so romantisch. Und vieles beginnt romantisch. Ehen beginnen in der Regel romantisch, aber nicht immer enden sie romantisch. Und da merken wir so zutiefst, dass dieses Mann und Frau und Zusammensein, das ist Lebensaufgabe und das war es auch für die beiden. Denn dieser romantische Start, der blieb nicht immer so romantisch. Und die erste Herausforderung war, dass Rebekka nicht schwanger wurde. Und wenn du das mal nachliest, da fing dann Isaak an zu beten und er betete 20 Jahre. Und dann wurde Rebekka schwanger, nach 20 Jahren. Und das mit der Schwangerschaft war auch nicht so ganz ohne. Also die Rebekka hat gemerkt, du liebe Zeit, ne, also da ist nicht nur Normales, da kämpft es in mir. Sie hatte Zwillinge und sie fragt Gott, was hast du denn da vor? Und sie erfährt, dass der Jüngere eigentlich der sein soll, auf dem in besonderer Weise der Segen Gottes auch für die weitere Zukunft mit dem Volk Israel liegt. Und es war eine nicht ganz einfache Botschaft in dieser Kultur, wo der Erstgeborene natürlich zählt. Und ich weiß es nicht, ob sie es ihrem Isaak gesagt hat oder nicht, aber zumindest hatten sie da nicht so dieselbe Vorstellung dann darüber, über das, was Gott eigentlich gesprochen hatte. Und so kam es, wie es kommen mussten. Sie hatten unterschiedliche Agenten mit den beiden Söhnen. Ja, da war der Jakob, der durfte zu Hause bei der Mama bleiben, der wurde versorgt, verwöhnt, schlechthin, in jeglicher Form. Sie hat alles für ihn getan. Und der Esau, der musste kämpfen, der musste jagen, der musste sich sein Leben hart verdienen. Gut, der hat da eine Frau genommen, da waren sie auch nicht so glücklich darüber. Und in dieser ganzen Situation, da diese unterschiedliche Agenda, weil sie nicht offen miteinander gesprochen hatten, da geschieht es, dass die Rebekka ihre Richtung geht und ihren Weg geht und schaut, dass es mit ihrem Jakob gut geht und dass der liebe Isaak sagt, ich muss schauen, dass es mit Esau gut geht. Und am Ende, wer die Geschichte liest, weiß, Jakob, er betrügt auf der einen Seite, obwohl er die Verheißung hatte, gleichzeitig seinem Esau das Erstgeburtsrecht schon mal abgekauft hat, weil der es leichtfertig einfach losgelassen hatte. Und doch entsteht ein ganz tiefer Bruch an dieser Stelle, weil Jakob zu seinem Vater geht und einen Segen in sich erschleicht, den er eigentlich verdient gehabt hätte im Sinne, aber den er nicht wahrhaftig und aufrichtig in der Stelle bekommt. Und da entsteht eine ganz große Spannung. Jakob, er muss fliehen. Und da ist eine große Wut und Ärger auch bei Esau. Und das, was dann passiert, ist ja auch sehr spannend. Jakob, er gründet Familie und du würdest heute sagen, naja, die erste Patchwork-Familie in der Bibel. Ja, da, er hat 13 Kinder, eine Tochter, 12 Söhne von 4 Frauen. Und als er nach vielen Jahren sich aufmacht, um seinem Bruder zu begegnen, da ist er unterwegs mit ganz viel Sorge. Und er schickt immer manches voraus, an was er sich so erworben hat, um seinen Bruder zu besänftigen. Aber das alles ist gar nicht nötig. Denn als sie sich begegnen, da lesen wir von Esau. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Große Gesten der Versöhnung in der Bibel. Ich glaube, diese Momente brauchen wir als Familien, Gesten der Versöhnung. Und ich finde es ein ganz starkes Bild. Wenn wir weiterschauen, dann entdecken wir, Gott schützt Familie. Das steht so über allem, was wir in der Bibel wahrnehmen. Damit beginnt es schon ganz am Anfang. Im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, im 24. Vers heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und mit Seele. Also in dieser Einheit, in diesem Zusammenkommen, in diesem Miteinander zusammenkleben, was man eigentlich nicht auseinanderreißen kann, in dieser Intimität entsteht Fruchtbarkeit. Nicht nur natürlich, sondern daraus entsteht Segen, daraus entsteht Gutes. Und wir merken schon im Alten Testament, wie Gott Familie unendlich schützt. Wenn wir an die 10 Gebote denken, dann gibt es manche Gebote darin, die ganz klar diesen Wert von Familie betonen. Du sollst nicht Ehe brechen, zum Beispiel. Aber auch du sollst nicht begehren. Und da geht es ja nicht nur um die Frau, da geht es um alles, was der andere hat. Ich glaube, ganz viel ist auch dieses Ja sagen zu dem, was Gott mir gegeben hat, was ich habe als Familie. Egal wie gut, wie reich oder wie arm ich mich dabei empfinde, dass ich Ja sage zu dem, was Gott mir gegeben hat und nicht begehre, was andere haben. Dann haben wir natürlich auch dieses Wort, das gerne die Eltern verwenden, obwohl es ihnen gar nicht zusteht, das ihren Kindern sozusagen als Erwartung vorzuhalten, du sollst Vater und Mutter ehren. Es ist ja ein Auftrag, den wir haben, den wir bekommen für unsere Eltern. Es ist nicht der Auftrag, dass wir unseren Kindern sagen sollen, ihr müsst uns als Eltern ehren. Ich glaube, das ist nicht angebracht. Was meint dieses Wort? Es meint nicht, dass wir zu allem Ja sagen müssen, dass wir in allem uns den Eltern unterordnen müssen. Es ist ganz tief vom Hebräischen dieses Wort einer Sache Gewicht geben, Bedeutung geben. Das heißt, meine Familie ist nicht bedeutungslos, sie ist wichtig. Dazu soll ich Ja sagen. Da hinein habe ich auch ein Stück Verantwortung. Was ist das Größte und das Wichtigste, was wir als Eltern Kindern mit auf den Weg geben können? Die Bibel schreibt es in 5. Mose Kapitel 6. Hört ihr Israeliten, der Herr unser Gott, der Herr allein, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt diese Worte, die ich euch heute sage, prägt sie euren Kindern ein, redet darüber und so weiter. Was können wir Kindern mitgeben? Das Wichtigste, was wir ihnen mitgeben können, ist unsere eigene Liebe zu Jesus. Die Liebe, die wir zu Gott haben. Die Beziehung, die wir leben. Und das Wichtigste ist, was Gott hier sagt, nicht in erster Linie all diese Gebote und Vorschriften, nein, den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, mit allem, was du hast. Ein paar Gedanken für die Praxis unserer Phase als Eltern mitten in der Erziehung oder in der Begleitung unserer Kinder. Wie gesagt, etwas, das ja lebenslang nicht aufhört. Unser Leben spricht immer mehr als 1000 Worte. Und deshalb ist das Entscheidende nicht, was wir sagen, sondern was wir leben. Brigitte und ich haben das erlebt, in der einen oder anderen Seite, dass die Kinder uns aufmerksam gemacht haben, was wir denn sagen und was wir denn leben, also sprich, wo wir es nicht leben, was wir sagen. Das sind Kinder sehr gut und das ist auch gut so. Und das andere ist aber auch, dass wir entdeckt haben, dass unsere Kinder manche Dinge übernommen haben, wo ich mir gar nicht so bewusst war, dass ich so klar diesen Wert ihnen verbal vermittelt hätte. Aber sie haben es gesehen, sie haben es wahrgenommen und sie haben es mit in ihr Leben übernommen. Unser Leben spricht mehr als 1000 Worte. Und was wichtig ist, ist, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir Vertrauen investieren, dass wir loslassen können und vor allem, dass wir im Gebet begleiten. Und das hört nie auf. Und wir haben gerade im letzten Jahr so viel Gebetserhöhung als Familie erlebt, wo Brigitte und ich über lange, lange, lange Zeit gebetet haben. Und wo wir einfach wahrnehmen, ja, das ist unsere Aufgabe, tagtäglich unsere Aufgabe, die wir leidenschaftlich und gern tun, weil wir glauben, da bewegt sich vieles. Und dann sei zuversichtlich, es ist noch nicht aller Tage Abend. Wenn du irgendwo mittendrin steckst, es ist noch nicht das Ende. Gib nicht auf. Ein dritter und letzter Gedanke, der Segen der Generationen. Du sagst vielleicht, wenn ich zurückschaue, was siehst du? Ja, vielleicht siehst du im Zurückschauen Menschen, du siehst deine Eltern, deine Großeltern, Urgroßeltern, waren das Menschen, die Gott nachgefolgt sind? Sagst du, oh, da ist schon viel, eine Segenslinie da. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil von so einer Segenslinie bin. Ja, das kann ich ganz bewusst sagen. Aber vielleicht sagst du, oh, ich bin es nicht. Dann sage ich dir das eine, mit dir fängt die Segenslinie an. Denn das ist, was die Bibel verheißt. Dass Gott denen, die ihn suchen und ihm folgen, dass er sie segnet und ihre Generationen segnet. Das ist, was wir nachlesen können im Alten Testament. Das ist, was Gott einem Abraham verheißen hat. Das ist, was wir in der Bibel sehen. Und deshalb fängt mit dir die Segenslinie an. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dass du auf der einen Seite einfach wahrnimmst, ja, mitten in dem, wo ich nicht vollkommen bin, wo ich auch versagt habe, dass ich mich da angenommen und aufgenommen weiß bei meinem Vater im Himmel. Aber dass ich auch immer wieder neu beginnen darf, dass ich wahrnehmen darf, Gott will an meinem Herzen arbeiten. Gott will, dass ich selber mich verändern lasse. Und da gibt es ein sehr bezeichnendes Wort im Alten Testament, ganz am Ende des letzten Buches, der letzte Vers ist es, wo es heißt, er wird das Herz der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Er wird ihre Eltern mit ihren Kindern wieder versöhnen. Und das ist ja immer etwas Gegenseitiges und Miteinanders. Und vielleicht brauchst du heute Morgen in deinem Herzen so eine Bereitschaft zur Umkehr. Weil du wahrnimmst, ja, das sind Dinge, die laufen gerade nicht gut. Da soll dich mein Herz prüfen. Dann lass du dein Herz ganz neu von der Liebe Gottes berührt sein. Und sei du bereit, umzukehren und dich wieder hinzuwenden. Und das Schöne ist, dass das beidseitig gelingt. Ich glaube, als Eltern haben wir immer Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Nicht so sehr dieses Erwarten, sondern wir sind herausgefordert, auch zu handeln. Und gleichzeitig ist es aber auch von der anderen Seite, dass wir als Kinder auch eine Aufgabe haben, unseren Eltern gegenüber. Und ich möchte dir Mut machen, dass du wahrnimmst, ja, Gott, er verändert mein Herz, mein Innerstes, wo es Erneuerung braucht. Jesus ist der große Versöhner. Und denk darüber nach, du gehörst zur Familie Gottes. Und Teil dieser Familie zu sein, gibt immer wieder auch Raum, deinem Leben mit Gott unterwegs zu sein. Great are you, Lord, ist ein Lied, das wir jetzt hören werden. Er ist der Große. Mit ihm ist es möglich, dass mitten in deiner Situation Neues entstehen kann. Trau es Jesus zu.